Willkommen bei Abseits des Mainstreams, der Boutiquen-Podcast. Hier geht es um die Menschen hinter den Fondsboutiquen, ihre Geschichten, ihre Motivation und was sie antreibt. Entdecke, wie persönliche Erlebnisse Investmentstrategien beeinflussen und lass dich von spannenden Lebenswegen inspirieren. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abseits des Mainstreams. Mein Name ist Stefan Schmidt und meine Leitungen gehen heute nach Köln, denn da sitzt mit David Bienbeck ein echter Münsterländer. Er ist Vorstand und Portfoliomanager bei der Albrecht Vermögensverwaltung in Köln und nunmehr seit fast 20 Jahren im Finanzvertrieb. Ob nun ein Münsterländer in Köln eher ein Kölsch oder doch lieber ein Altbier auf der anderen Seite des Rheins trinkt, was Schach mit Portfoliomanagement zu tun hat und ob es normal ist, dass man um 2.15 Uhr nachts eine Mail von David bekommt, das und viel mehr wird er uns sicherlich gleich alles erzählen. Deswegen herzlich willkommen, David. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Lass uns doch gleich mal beim Persönlichen bleiben. Also unsere erste Kontaktaufnahme, die hast du bestätigt, nachts um 2.15 Uhr. Ist es die normale Arbeitszeit eines Portfolio-Managers oder war das eine Ausnahme?
Ja, 2.15 Uhr, das steht jetzt hier natürlich nicht im Arbeitsvertrag, aber es ist halt dann doch so, zum einen bin ich ein Nachtmensch. Man hat nachts einfach eine andere Ruhe, man kann sich auf Sachen konzentrieren. Ganz ehrlich, meistens ist es so, es gibt dann auch bei mir mal einen toten Punkt, aber dann gibt es immer noch mal eine Runde mit dem Hund, irgendwo gegen Mitternacht. Ja. Dann hat man noch mal frische Luft bekommen und danach kommen einfach wirklich noch oft ein, zwei produktive Stunden. Und ja. Ich mache es gerne und auch nur, schön, weil ich die Themen bewege, die mir Spaß machen. Ansonsten würde einem das natürlich viel, viel schwerer fallen.
Das ist ein ganz, ganz toller Punkt. Also dieser Spaß an der Arbeit, ich sage immer, wenn du Spaß an der Arbeit hast, ist es dann auf einmal keine Arbeit mehr. Deswegen lass uns mal über deinen Werdegang sprechen, David. Wie kommt denn ein Münsterländer dann in die Rheinmetropole nach Köln? Wie ist denn da so dein Werdegang gewesen? War der linear oder eher so ein bisschen auf und ab?
Ja? Ja, tatsächlich. Also regional war es dann so, dass ich in Münster zwar auch studiert habe, aber nach dem Studium hat es mich dann sogar nach Bayern, nach Oberfranken verschlagen. Da war ich in Bayreuth und dann ist es halt so eine wunderschöne Gegend und auch nette, tolle Menschen kennengelernt. Doch ist es halt relativ weit weg. Und dann das Thema Familiengründung, da sucht man dann irgendwann die Nähe zur eigenen Familie und dann ist es halt wieder Richtung Nordrhein-Westfalen gegangen. Und das Rheinland hatte sich angeboten. Münster auch eine ganz tolle Stadt. Aber einfach um jetzt sich beruflich zu entwickeln, ist das Rheinland natürlich bietet da viel mehr Möglichkeiten. Und dann war es auch gar nicht direkt Köln, sondern für den Kölner fast noch etwas delikat. Es war zuerst Düsseldorf. Da gibt es auch eine gewisse Rivalität. Und da war ich in Düsseldorf dann bei der Apotheker- und Ärztebank und bin innerhalb der APO-Bank dann erst nach Köln gewechselt. Und das ist bei dieser Rivalität kann ich auch sagen, die ich habe zwei Söhne. Der eine ist in Düsseldorf geboren, der zweite in Köln. Das ist mal so mein Beitrag hier zur Völkerverständigung.
Sehr gut. Ja, sehr gut. Deswegen war ja auch die provokante Frage, lieber das Altbier in Düsseldorf oder das Kölsch auf der Kölner Seite. Ja,
ja, ich ehrlich gesagt, dann nehme ich das Pilz am allerliebsten. Okay. Oder auch, das wird uns nachher vielleicht noch begegnen, Aperol, dann ist man da neutral aufgestellt.
Ja. Okay, sehr gut. Da macht man auch an keinem Rheinufer was falsch, das stimmt.
Genau.
Sehr gut. Ja, David, erzähl uns doch noch mal ein bisschen was zu dir. Also du spielst Schach und interessierst dich für Fußball. Also spielst du selber auch Fußball? Es gibt ja auch noch ein Leben neben der Arbeit. Ja, du gehst mit dem Hund um Mitternacht spazieren. Was macht denn ein Portfolio-Manager noch, wenn er nicht im Büro sitzt?
Ja, Schach, also bevor jetzt da jemand recherchiert, ich spiele gerne Schach, aber das ist immer viel wert, wenn man weiß, was man kann. Und noch viel mehr ist es ja wert, wenn man weiß, was man nicht kann. Und Also ich bin jetzt nicht besonders gut im Schach, aber es macht unheimlich viel Spaß, weil es halt einfach, das ist eine Art Gehirnjogging. Mhm. Es hält einen im Kopf fit. Man kann da wirklich lange grübeln und es gibt so viele Millionen Möglichkeiten. Und das ist durchaus eine Parallele zum Kapitalmarkt. Das bleibt immer spannend. Das Spiel wird nie an Faszination verlieren, genauso wie der Kapitalmarkt nie an Faszination verliert. Das ist immer, jeder Tag bietet neue Nachrichten, neue Ereignisse und ich weiß ganz genau, das wird auch in 10, 20, 30 Jahren genauso interessant sein. Und das habe ich beim Schach auch. Also alleine die Eröffnung, da gibt es so viele Varianten. Es ist und bleibt einfach immer spannend. Das ist ein Sport, der ist interdisziplinär. Ich spiele das viel mit meinem Sohn, begleite den dann bei seinen Turnieren. Und das ist, es ist ein schöner Sport für den Kopf. Fußball ist dann eher für den Körper. Und, aber auch da, das sind wirklich Hobbys. Also ich bin da, die Profession ist was anderes. Ne? Das ist dann eben, das sind die Finanzen.
Aber ich denke trotzdem, ich könnte mir vorstellen, dass man hat ja die Verantwortung für die Kundendepots und für die Kundengelder. Und ich glaube schon, dass da ein Ausgleich einfach sein muss, weil ich könnte mir vorstellen, sonst dreht sich's irgendwann da oben. Ja, ich meine, du kannst nicht 24/7 vor deinem Bildschirm sitzen und wie beim Schach, dann kommt auf einmal ein unerwarteter Zug, sage ich mal, ja, den niemand auf dem Radarschirm hatte. Und dann brauchst du einfach deinen Ausgleich. Es hat ja auch was mit dem Thema Achtsamkeit zu tun, wenn man mal so ein neues Wort mit einfließen lässt.
Ja, das ist tatsächlich so. Man muss sich da einfach einen gewissen Ausgleich schaffen, weil man dann auch, wenn man sich zu sehr in dieser Welt fangen lässt und dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man natürlich überlegt, jetzt wenn ich abends das Closing in New York noch verfolge live, seien wir ehrlich, man wird die Welt nicht retten. Also wenn man noch eine Order um 2 Minuten vor 10 platziert abends, das wird nachher für die Strategie und den Erfolg einer Strategie nicht entscheidend sein.
Ja.
Und das ist natürlich so, dass das hat interessanterweise, als ich als Schüler schon Blut geleckt habe und mit Aktien gehandelt habe, hat das meine Oma damals wirklich, da war ich klein, die hat zu mir gesagt, Jung, pass auf, das macht süchtig. Und die hatte recht, es macht süchtig. Und deswegen ist ein gewisser Abstand, so wie du sagst, ist das schon gut und richtig und wichtig.
Also du warst quasi schon als Kind infiziert von den Finanzmärkten. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also du hast jetzt gesagt, du warst noch in der Schule, ja? Da gab es ja noch nicht die Möglichkeit, über das Smartphone zu traden. Ja? Die PCs, ich glaube, du bist ein bisschen jünger wie ich, da war noch Windows 3.1, glaube ich, oder 3.11 dann. Ja? Also Internet, da, für die Älteren, die wissen es noch. Wie hat man damals gehandelt? Wie hast du angefangen?
Das Modem, das knarrt und Geräusche macht, das kenne ich auch. Und tatsächlich, also heute würde ich das, bei den professionellen Investoren gibt es ja den Begriff Frontrunning, was ja also jetzt für den Professionellen verboten ist. Für den Schüler sieht das so aus, dass man sich Zeitschriften abonniert hat. Und ich bin, heute klingt das kurios, aber ich bin als Schüler morgens mit dem Fahrrad zum Postverteilzentrum gefahren. Ich kannte den Briefträger, ich habe an der Seitentür geklopft, der hat mir die Zeitschriften schon mal rausgegeben, und zwar bevor die ausgeliefert wurden. Ja. Und es gab natürlich auch irgendwie die heißen Tipps, das war ja auch eben dann noch vor der Jahrtausendwende einfach eine wilde Zeit. Und wenn man dann früh dabei war, das erste Klapp-Handy mit Bildschirm, auf dem man handeln konnte, das hatte ich.
Sehr gut.
Das hatte ich auch in der Pause auf dem Schulhof. Wenn ich jetzt heute mir das so vor Augen führe, dann kommt mir das selber ein bisschen skurril vor, aber das Thema hat einen damals schon gepackt. Und so gesehen war auch der Weg ein Stück weit vorgezeichnet. Das muss ich sagen, wenn man so mit Mitte 40 sitzt, das Thema hat ja an Faszination gar nicht verloren. Und deswegen weiß ich auch, das wird auch die nächsten 30 Jahre nicht an Faszination verlieren.
Ja.
Man darf es nicht zu laut sagen, aber aus der Sicht hat man hier so irgendwie das bezahlte Hobby erreicht, ja, dass man eben in dem Bereich arbeiten kann, der Spaß macht und dass man auch gar nicht jetzt irgendwie das Ziel hat, möglichst früh irgendwie hier die Krawatte, die ich heute nicht trage, an den Nagel zu hängen. Ne? Das ist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist gerne Open End.
Aber das ist doch schön, wenn man das sagen kann, was damals am Schulhof begonnen hat, dass man das heute quasi hauptberuflich ausüben darf. Ja, ich wollte damals immer Schauspieler werden. Ich habe es nicht geschafft nach Hollywood, ja, und nicht mal nach Köln. Ich glaube, es ist auf der anderen Rheinseite die ganz großen Filmhäuser mit RTL und NTV und wie es alles heißt, ja. Also es ist ja schön, wenn man seine Passion leben kann. Das finde ich immer toll, ja. Und wie waren denn die? Also du hast ja dann schon ein Club-Handy dir leisten können. Also waren deine Erfolge damals auf jeden Fall da, kann ich mir vorstellen, oder? Weil die Dinger haben ja damals auch schon richtig viel Geld gekostet. Ja,
die Erfolge waren da. Jetzt muss man auch sagen, man hat ja auch Zeit mitgenommen. Da war es gar nicht so schwer, Erfolge zu feiern. Vielleicht der wichtigere Punkt aus heutiger Sicht sind gar nicht die Erfolge gewesen, sondern das, was danach kam, der große Kater. Weil die Lernkurve, die war da natürlich extrem steil. Man hat dann auch als Schüler schon im Grunde wieder Summen verbrannt. Die waren, es hat wehgetan. Mhm. Und die Erfahrung muss man machen. Und die macht man ja lieber früh als spät, wenn es halt später wirklich auch nicht nur für einen selber dann womöglich existenziell ist. Mhm. Und auch, wo es dann auch für Kunden aus meiner Sicht schlecht wäre, wenn wir einen Ansprechpartner haben, der Krisen nur aus der Theorie kennt, sondern da muss ich sagen, ich sehe es für mich als Vorteil. Alle Phasen, Boom und Bust, die habe ich schon erlebt und auch so, dass es weh tut. Und diese steile Lernkurve, die vergisst man nicht. Ja, und das ist, das sehe ich als Vorteil. Deswegen, da waren die Erfolge, die waren da, aber derzeit, ich würde es gar nicht zu hoch hängen. Das, was danach kam, war lehrreicher.
Sprichst du jetzt wahrscheinlich vom neuen Markt und dem 11. September damals, ja?
Genau.
Also genau. Bis dahin, ich weiß es noch, das war ja auch meine Anfangszeit, ja, die Volksaktie Telekom. In Deutschland hat auf einmal jeder gedacht, er wäre so ein kleiner Broker. Ja, und dann sind wir auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, relativ schnell. Und das stimmt, das war eine harte Lernkurve, auch für mich und viele meiner Bekannten. Aber was ich damals gelernt habe, und vielleicht ist es bei dir ähnlich, es ist immer weitergegangen. Also ich kriege das mit dem Kölsch nicht hin, aber it ist schon immer weitergegangen. Ja, oder irgend sowas, ja. Ist ja so euer Slogan. Und ich glaube, für Anleger in dem Segment ist das auch ganz wichtig, ja. Und du hast es ja ganz authentisch so schon nicht nur einmal, sondern 2008 haben wir es ja dann wieder gehabt, schon erlebt. Ja.
Das ist tatsächlich so. Also eingeschrieben an der Uni habe ich mich am 11. September 2001.
Okay.
Das ist, ich werde es nie vergessen, nach der Einschreibung hat man dann ein bisschen Leerlauf und ich habe das, was dann noch geschah an dem Tag, live gesehen. Es ist Ringelnatz, von dem ist ja der Spruch, sicher ist, dass nicht sicher ist, selbst das nicht. Und man, es ist die Wahrscheinlichkeit, wir arbeiten immer mit Wahrscheinlichkeiten und dazu gehört auch, dass das Unwahrscheinliche eintreten kann. Und darauf muss man sich vorbereiten. Das ist ja nachher eben, was so jetzt auch irgendwann als Resilienz bekannt geworden ist. Darum geht es halt, dass man auch Portfolios robust aufstellt und dass man nicht jeden verrückten Hype mitnimmt und Sachen nicht macht, weil es spannend ist, sondern oftmals haben wir ja auch einfach die Mandantinnen und Mandanten, die sind schon vermögend, die wollen halt vermögend bleiben. Ne? Da geht es halt nicht darum, dass man jetzt nochmal an jeder Ecke noch ein Zehntel Prozentpunkt mitnimmt, sondern sich genau für diese unvorhersehbaren Ereignisse, so gut es denn geht, vorbereitet.
Ja, ja.
Das, also du hast recht, das war prägend in der Zeit tatsächlich. Ja.
Weil ich glaube, also was ich immer gar nicht mag, ist, wenn alle nur so euphorisch sagen, es kann nur nach oben gehen. Weil ich glaube, und ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich sage immer, die nächste Krise kommt bestimmt. Also wir wissen nicht, wie sie heißen wird, wir wissen nicht, wo sie herkommen wird. Aber im Zeitalter der Algorithmen sind vielleicht die Ausschläge dann zwar kürzer, aber vielleicht umso tiefer, um dann wieder schneller nach oben zu gehen. Ich weiß es alles nicht, aber das gefällt mir gut, dass du sagst, es gilt sich halt da jetzt schon drauf vorzubereiten.
Ja, genau. Also das ist heute jetzt auch hier so, also jetzt, wenn man sich fragt, warum sitzt der Bienenberg überhaupt da, wo er sitzt? Wir können ja hier frei arbeiten. Also sprich, der Namensgeber, der Stefan Albrecht, der ist ja auch nach wie vor in der Firma, er gibt viele Gestaltungsfreiheiten und dieses Thema in der Branche ist es ja sehr verbreitet, dass prognostisch gearbeitet wird, dass dann im Grunde gefragt wird, was passiert die nächsten 3 Monate, wo wird dann der DAX stehen, der S&P 500 und so weiter. Und ganz ehrlich, also aus wissenschaftlicher Sicht ist das Nonsens, dass auch die schon aus Sicht von 12 Monaten sind die Schätzfehler, die sind so eklatant, dass man eigentlich da am besten gar keine Entscheidung von abhängig macht. Und das ist halt in der Branche weit verbreitet. Das war auch, ich meine, auch die lange Zeit bei der Bank, das war eine tolle Zeit. Viele wirklich super nette Kollegen kennengelernt, ganz viele auch nette, tolle Kunden und das war sehr schön und trotzdem ist es halt so bei dem Arbeiten, dass man dann natürlich immer ein gewisses Druckgefühl hat. Dann merkt man, wo kommt der Druck her? Das ist ein Korsett, das man anhat. Und plus prognostisches Arbeiten, weil es dann auch einfach von oben, also irgendwas muss dann vielleicht auch so zentrale, die volkswirtschaftliche Abteilung ist ja rechtfertigen. Dann kommen da halt Prognosen. Und dass man das hier so ein bisschen abstreifen kann, ganz einfach, weil, wie du gerade gesagt hast, das ist tatsächlich so, die nächste Krise kommt bestimmt, aber wann sie kommt, das wissen wir ja alle nicht. Es wird irgendwas passieren. Mhm. Meistens ist es ja so, was jetzt sowieso ohnehin jeder auf dem Schirm hat, das ist ja oft schon eingepreist. Also sich darauf vorzubereiten, das ist dann auch manchmal vergebene Liebesmüh. Den Markt aus den Fugen gehoben oder aus so ein bisschen aus den Angeln gehoben, haben ja oft die Ereignisse, die vorher keiner auf dem Schirm hatte. Also sprich, 11. September, fortfolgende, auch die Finanzkrise, das ist immer so, da wirkt es im Nachhinein so klar, wenn man sich, und ich hatte das neulich für einen Vortrag mal gemacht, dann hatte ich die Presseartikel genommen, aus der seriösen Presse, also dann Handelsblatt, FAZ etc., bevor dann solche Krisen wirklich ausgebrochen sind. Und es war nicht vorhersehbar, also nicht in dem Maße, nicht mit dieser Fallhöhe, die du auch gerade genannt hast. Klar, es geht dann halt ein Stück weit nach unten. Und dass gewisse Themen im Raum sind, die auch wehtun können, das ist eigentlich allgegenwärtig. Aber wann sich so ein Risiko materialisiert, das wissen wir alle nicht. Und jetzt zu sagen, Finanzkrise, das war vorhersehbar, das ist, da macht man sich vielleicht auch was vor. Es bleibt dabei, Krisen werden kommen, die gehören zum Leben, zum Lauf der Welt dazu. Und wann es der Fall sein wird, wissen wir nicht. Und trotzdem kann man sich natürlich ein Stück weit darauf vorbereiten, als quasi Dauerabsicherung.
Ja, ja. Ja, man sieht ja, im Prinzip haben wir ja zwar eine ganz andere, aber doch auch ähnliche Situation. Es kriselt im Nahen Osten, es kriselt in der Ukraine. Jetzt kann man natürlich alles sagen, das ist so blöd, wie das klingt, das ist ja neue Normalität, ja. Aber ich komme ja gerade von einer 3-jährigen Weltreise. Ich war in Jordanien, als der Iran seine Bomben nach Israel geschickt hat. Da hat auf einmal diese Krise, die du nur von den Medien kennst, eine ganz andere Bedeutung, ja, wenn du nachts hörst, wie die Abfangjäger über dich drüber fliegen. Und dann ist auf einmal ich sag mal, der Schritt zur Eskalation viel näher, als wir es jetzt immer lesen, weil da ist ja alles weit weg. Ja? Aber was passiert? Also ich will es jetzt nicht zu pessimistisch machen, um Gottes Willen. Ich hoffe, wir sind Menschen genug, dass wir das wieder hinbekommen. Ich glaube immer an das Gute. Aber dann hätte man ja in der Retrospektive auch sagen können, eigentlich hätte man es ja wissen müssen. Ja? Der schwelt ja alle schon 2, 3 Jahre. Ja? Aber hätte, hinterher ist man immer schlauer, ja.
Was du jetzt auch schilderst übrigens, das ist natürlich, insofern kann einem das nochmal die Augen öffnen und sensibilisieren, das sind echte Risiken. Also die, ob das Portfolio heute ein Prozent höher oder tiefer steht, also sprich die Volatilität, das ist, das wird da hier auch immer als Risiko wahrgenommen. Das ist das echte Risiko im Leben, ist, das lauert ganz woanders. Aber, das nur am Rande. Also weil die Weltpolitik, klar, die kann einen auf Trab halten, gedanklich.
Ja, das auf Trump halten, ne? Oder ups, ein deutscher Versprecher. Ja, David, lass uns mal eintauchen in deinen Arbeitsalltag. Also du bereitest die Menschen ja auf Was wäre, wenn vor? Wie schaut denn das aus? Also sitzt du irgendwo in einem hermetisch abgeriegelten Raum und fragst das Orakel, wie du die Gelder anlegst? Oder kann man dich auch persönlich treffen? Also wie schaut so ein normaler Tag von David Bienbeck in Köln aus?
Ja, also wir arbeiten hier ein Stück weit eben generalistisch. Das heißt, es ist tatsächlich, es ist viel Büroarbeit, aber was ich auch bei der Bank ja, so kennen und auch schätzen gelernt habe, ist wirklich der Kontakt zu Anlegern. Und das habe ich hier auch. Und das ist auch schön, dass man, jetzt habe ich zwar 3 Monitore vor mir, aber dass man nicht nur Monitore sieht den ganzen Tag. Also sprich, die ganzen Kurstabellen, die Programme, das ist alles schön. Das ist auch manchmal, auch das ist eine Art Gehirnjogging. Und trotzdem ist nachher immer ganz wichtig, und ich glaube, das verbessert auch die Qualität der Arbeit, dass man weiß, für wen macht man das überhaupt? Sprich, was steht dahinter? Und es ist einfach so, ich habe auch die Mandantinnen und Mandanten, die ich kenne die Familie, ich kenne die Historie, ich weiß, dass es um die Altersvorsorge geht, und das kann man dann auch nicht einfach so abstreifen. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum man dann das alles mit Herzblut macht und dass man nicht abends ins Bett geht und sagt, oh, das ist mir jetzt egal, sondern es ist nur ein Job, ne? Und wenn ich will, mache ich einen anderen Job, sondern das ist wirklich auch, ja, man sagt ja so, eben Berufung ist. Und das war auch eben ein Stück weit ja der Grund, dass man dann sich das hier so gesucht hat mit der Gestaltungsfreiheit, dass man hier wirklich das machen kann, dass ich nicht meine Seele verkaufen muss, dass ich mit meinen Mandanten so auch sprechen und umgehen kann, dass ich die nächsten 30 Jahre hier planen kann und dass da niemand in 1, 2 Jahren kommt und sagt, was haben Sie mir denn da verkauft? Also hier wird nichts verkauft. Es gibt hier keine Vorgaben, keinen Produktverkauf. All das, was man so eben trotz der im Grunde auch schönen Zeit in der Bank, aber dieses Korsett, das tut einem selber nicht gut, weil es halt drückt. Und ich denke auch, es tut vielen Kunden auf Dauer nicht gut. Und das Korsett kann man dann eben ablegen, dass wir hier sehr frei agieren können. Und dann ist es nachher im Alltag ein Mix aus eben inhaltlichem Arbeiten, dass man sich wirklich mit den Märkten beschäftigt, mit den Wertpapieren, mit den Fonds. Und klar ist vieles heute vielleicht einfacher geworden durch die Software, durch neue Möglichkeiten. Es gibt heute eine ganze Fülle von ETFs, die es früher noch gar nicht gab. Und trotzdem ist es auch so, dass man diese Fülle erstmal beherrschen und durchdringen muss. Und wir arbeiten eben, ich hatte das gerade schon angedeutet, nicht prognostisch, sondern es ist sehr datengetrieben, dass wir dann viel abhängig machen von den empirischen Ergebnissen. Also sprich, was hat denn in der Vergangenheit geholfen und ist erlaubt, gut von schlecht zu unterscheiden. Und danach Danach gehen wir vor und stellen dann eben auch sehr systematisch Portfolios zusammen. Und das ist halt wirklich, das ist PC-Arbeit. Ne? Da helfen Datenbanken ungemein. Trotzdem gehört danach eben auch dazu, dass das kommuniziert und moderiert werden muss. Und da sind dann eben auch die Gespräche mit Mandanten hier an der Tagesordnung. Und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Mischung. Also ich würde weder nur das eine haben wollen in reinen Formen, noch nur das andere, dass man dann wie in der Bank, da ist es so irgendwann auch so gewesen, dass man sagt, ja, man soll gar nicht analysieren, das gehört gar nicht zum Aufgabenspektrum, man soll eben nicht analysieren, sondern Sachen platzieren. Und das ist halt hier, das ist nicht der Fall.
Aber es gefällt mir sehr gut, weil ich war ja auch schon auf viele Kongresse, Vorkongresse, und wenn ich da manchmal, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die Fondsmanager reden, hören die ja, klar, sie sind Fondsmanager, aber sie haben keinen oder kaum mehr Kontakt zum Endkunden. Und für die, ich stelle mir das immer ganz naiv vor, die sehen da ihre schwarzen Zahlen, also solange sie schwarz sind, ist es ja gut. Ja. Aber der Bezug zu der Zahl, die sie zu verantworten haben, der ist ja gar nicht mehr so da wie jetzt bei dir, wo du die Geschichten dahinter kennst, ja, wo du weißt, wie lange es vielleicht gebraucht hat, um das Depotvolumen des Kunden XY zu erwirtschaften und was er dann damit auch vorhat, ob es jetzt, was weiß ich, Vererbung ist oder Altersvorsorge oder nochmal den großen Traum erfüllen oder was auch immer. Ich glaube, das macht deine Arbeit wahrscheinlich nicht leichter manchmal, ja, sondern eher schwerer, weil auf der einen Seite hat man natürlich die nackten Zahlen und die Auswertungen, was die Analytik ergibt. Und auf der anderen Seite weiß man aber, da ist aber jetzt der Kunde, den du auch noch in die Augen schaust, ja, und wo du vielleicht auch fühlst und die Gefühle mit aufnehmen kannst.
Man hat ein emotionales Involvement. Man ist tatsächlich, man ist auch darin gefangen und es ist, glaube ich, aber auch gut so. Wie gesagt, man weiß um die Bedeutung. Ja. Man geht sorgsamer damit um. Und jetzt kann ich sagen, auch bei den Fonds, die wir beraten, da bin ich zwar auch selber investiert. Auch das hilft natürlich dabei, dass es nicht nur reine Theorie ist, sondern dass man selber im Grunde, man würde sich für schlechte Arbeit selber bestrafen, wenn man selber in seinen Produkten investiert ist. Ja. Aber wenn es anderes Geld ist, also fremdes Geld, aber von Menschen, die man kennt und mag, dann ist es halt so, man geht, bin ich fest und überzeugt, was sorgsamer damit um. Und das auf lange Sicht, auf kurze Sicht, wie gesagt, ich bleibe dabei, was in 4, 8 oder 12 Wochen der Fall sein wird, wo die Indizes stehen, man weiß es nicht. Aber auf lange Sicht wird sich diese Interessenkongruenz und am Ende, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist der wesentliche Punkt, was wir hier vermeiden können, Interessenkonflikte, die können wir hier vermeiden. Mhm. Und ich glaube, wenn man das so schafft, dann ist da beiden Seiten schon sehr mit gedient und dann kann man auch eben diese langfristige Perspektive ganz, kann man da ganz entspannt entgegenblicken.
Schön, ja. Was würdest du sagen, was zeichnet die Albrecht Vermögensverwaltung noch aus? Also jetzt haben wir ja schon den Ansatz gehört, ihr lasst euch nicht so stark von Prognosen treiben. Also das ist, als du das erzählt hast, habe ich mich so ein bisschen an Warren Buffett erinnert. Ich glaube, er macht es ja ähnlich, ja. Also er mehrt auf Substanz, natürlich schon auch ein bisschen auf die Zukunft, aber so dieses Fundierte, ja, also er ist ja dann manchmal belächelt worden, aber letztendlich der langfristige Erfolg gibt ihm ja recht, ja. Also was zeichnet euch noch aus? Ja? Was macht euch vielleicht so ein bisschen als Fondsboutique anders als andere?
Wenn man hier uns besucht in Köln, ja, apropos, ist jeder gerne nach kurzer Voranmeldung willkommen auf ein Espresso. Da sieht man auch am Eingang ist ein Schild, da steht drauf, investieren statt spekulieren. Und das ist halt das Motto seit fast 30 Jahren. Und das wird auch so gelebt. Natürlich, also wenn ich eine Aktie vor mir habe, das ist vielleicht für viele per se spekulativ. Ich würde halt immer nur entgegenhalten, Das kommt darauf an, was sich dahinter der Aktie verbirgt. Das ist erstmal nur ein Name. Und wenn ich dann anschaue, was ist es denn für ein Geschäft, was tut sich da operativ, wie viel Substanz gibt es, wie ist die Marktposition etc., wie ist der Cashflow, dann kann auch eine Aktie im Grunde ja auch einen defensiven Charakter haben, die kann auch einen hochspekulativen Charakter haben. Und es gibt auch Aktien, die sind bestimmt solider und defensiver als ein festverzinsliches Papier. Und tatsächlich, Buffett ist ein gutes Beispiel. Wir haben in unseren Unterlagen, die wir dann auch schon mal Kunden zeigen, ein Bild nämlich dabei, das ist der Jahresabschluss von Berkshire, wo dann einfach die Jahre, Buffett vergleicht ja dann seine Entwicklung mit der des S&P 500. Und dann gibt es so Jahre wie 99, da hat man dann bei Buffett investiert. Man war Ende des Jahres dann mit ungefähr 20% im Minus und der S&P war über 20% im Plus. Das heißt, man hat 40% Unterschied.
Ja.
Und dann ist es immer spannend. Natürlich sagt jetzt nach den vielen, vielen Jahrzehnten Berkshire, das ist ein Selbstläufer. Jeder sagt, das ist solide. Jeder sagt, das ist erfolgreich. Aber würde das auch derjenige sagen, der Anfang 99 investiert hätte, den ich aber Ende 99 dann frage, wie zufrieden er denn ist? Bei 40% Diskrepanz. Und man macht es sich heute mal leicht, dass man sagt, ja, die Strategie ist solide und erfolgreich. Aber das hat sich nicht immer so angefühlt. Also nicht für jeden. Und deswegen auch, das ist kein Selbstläufer, aber es stimmt, das ist auch Zahlen und Daten getrieben. Und dann kommen wir zurück zu dem Punkt von vorhin. Wenn denn eine Krise kommt, dann weiß ich halt, ich werde jede Krise besser überdauern können mit einem Ansatz, der begründbar ist, wo ich Substanz und Qualität habe. Also wenn ich vorher nur mich von irgendwelchen Spekulationen habe treiben lassen und in der Krise, wenn ich dann alles hinterfrage, dann wird dieser spekulative Gedanke, der wird wahrscheinlich, also nach der Erfahrung wird er nicht Bestand haben und dann wird eine Strategie irgendwann über Bord geworfen. Und das war bisher in jeder Krise so. Und das ist immer der Vorteil, also da geht es gar nicht immer um Outperformance, sondern dass man eine Strategie hat, die nachvollziehbar ist, dass dann auch in den holprigen Zeiten es Anlegern gelingt, cool zu bleiben und diszipliniert zu bleiben. Weil ich kann mir einen Chart, also man kann auch den Buffett-Chart zeigen, man kann auch einfach den S&P 500 nehmen oder Dow Jones über lange, lange, lange Zeiträume. Da wird jeder sagen, ja, das funktioniert, ist ja gar keine Frage. Und trotzdem ist doch der total interessant, dass viele von der Erkenntnis, dass es funktioniert, aber nicht bis zur Umsetzung kommen, weil es dann irgendwann doch so ist, dass sogar der rationale Plan emotional über Bord geworfen wird. Und daran scheitern die Menschen oft. Und kann eine gute und gut begründbare Strategie kann einem psychologisch einfach helfen, am Ball zu bleiben. Ja, und das ist halt etwas. Da muss man sich, erstmal muss man die Strategie haben, ohne Interessenkonflikte, das Geschäft betreiben, jemanden auch manchmal an die Hand nehmen. Und wenn es dann so ist, dass man in den holprigen Phasen wie im März, als Corona ausbrach, das gehört dazu, Menschen an die Hand nehmen, ohne dass man selber wüsste, was jetzt nächste Woche ist. Aber dass man dann eben auch sagt, du meintest das vorhin, die Welt hat sich immer weiter gedreht. Und es hat da ja gar nicht so lange gedauert, dass man für das Durchhaltevermögen sich als Anleger belohnen kann.
Ja, ja. Das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, du oder ihr als Firma, wo ihr dann tatsächlich noch mit euren Mandanten Auge in Auge sprecht, da ist man dann vielleicht auch manchmal der Hobbypsychologe, weil da gibt's ja genügend Studien drüber, dass der Mensch immer nur zwei Hauptantriebe hat. Einmal natürlich die Gier, also ich will mehr als mein Nachbar, ja. Aber natürlich auf der anderen Seite auch die Angst. Und die Frage ist, wann überwiegt was? Ja, ich glaube, speziell in unserer Mentalität in Deutschland ist doch eher die Angst, die im Vordergrund steht. Ja, also vor dem Verlust oder dass man dann die Reißleine zieht, wenn es dann richtig wehtut. Weil solange nur im Depot das Minus ausgezeichnet ist, habe ich ja den Verlust noch gar nicht realisiert. Ja? Spannend wird es erst, wenn ich auf den Verkaufen-Knopf drücke. Und ich glaube, da braucht es gefestigte ja, Vermögensverwalter und auch Kundenbetreuer, die dann dem Kunden sagen, pass auf, und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, Schachmatt ist bei dem Geldspiel nicht möglich, weil sonst haben wir ganz andere Probleme auf einmal.
Ja.
Ja.
Ja, genau, das ist so. Das ist spannend. Wir haben einen Mandanten, der ist sowohl, wir haben viele mit einem wirtschaftlichen Hintergrund und
Ja.
der hat aber auch den psychologischen Hintergrund. Also der hat beide Seiten. Und der, das ist also, wenn man sich dann kennt und unterhält, das ist ganz spannend, dass man, obwohl er das theoretisch auch selber machen könnte, sagt er nämlich ganz klar und ganz reflektiert auch, ne, ich delegiere das ja an Sie, weil ich mich selber auch von meinen eigenen Wahrnehmungsfehlern schützen möchte. Dass man dann eben, wenn es das eigene Vermögen ist, dass es immer diese psychologischen Stolpersteine gibt, da möchte er sich selber vor schützen und das eben in andere Hände geben. Das liegt gar nicht am Know-how, das hat er selber, sondern er möchte sich selber schützen. Und das ist dann, kann man dann auch, mit dem kann man ganz toll über Daniel Kahnemann sprechen, also schnelles Denken, langsames Denken, wo er die ganzen psychologischen Stolpersteine im Grunde hoch und runter dekliniert werden. Und das ist tatsächlich, also vieles hat mit Psychologie zu tun, nach einer Umsetzung und das macht es halt so spannend. Also wie gesagt, man hat hier den Kontakt zu Kunden, man hat das sehr datengetriebene Arbeiten, man hat auch die psychologischen Herausforderungen, wie kann man das, was datengetrieben und sehr fundamental analytisch ist, wie kann man das transportieren und auch nachher dann eine gewisse Disziplin ja, bewirken und unterstützen. Und das ist spannend und das bleibt spannend.
Aber das bringt uns fast schon zu einer philosophischen Frage. Kann Geldanlage überhaupt objektiv sein? Ja, weil klar, Warren Buffett, ich nehme nochmal sein Beispiel, er hat ja auch so seine Lieblingsfirmen, sage ich mal, ja, wo er immer wieder zukauft und die er schon seit Jahren im Portfolio hat. Kann ein David Beanbag auch objektiv Geld anlegen oder ist immer ein bisschen Subjektivität mit drin, ja?
Ja, das ist spannend, ne? Die Frage ist spannend. Wir versuchen immer, möglichst objektiv zu sein. Deswegen auch die systematischen Ansätze, das soll ja dazu dienen, dass nur wenn ein Vorgehen systematisch ist, dann ist es auch wiederholbar. Und die Renditen, die wir dann auch zeigen können, weil wenn das dem Zufall geschuldet wäre, weil man morgens in die Zeitung guckt und aufgrund der Dinge, die man liest, eine Entscheidung trifft. Und was dann auch immer geprägt ist von der eigenen Stimmung an dem Tag, da muss ich sagen, das wäre dann so dermaßen ja, dem Zufall ausgeliefert und so diskretionär, dass jede Rendite, auch wenn die gut wäre, da könnte ich dann als Anleger immer hinterfragen, ja, aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass man die Ergebnisse wiederholen kann? Und je systematischer wir das aufsetzen, desto wiederholbarer ist es halt. Und desto eher kann ich auch den psychologischen Teil ein Stück weit zurückdrängen. Und trotzdem ist es nachher so, dass man ist in der Herde, ne? Und wir betrachten über die Herde alle Anleger und man ist aber Bestandteil der Herde. Und das ist übrigens auch etwas, also Buffett, der hat ja nicht nur gute Entscheidungen getroffen. Das ist unterm Strich hat er viel mehr richtig gemacht als falsch. Und trotzdem ist es so, dass auch da das Mindset ist extremst gut von ihm und da kann man sich ganz viel abgucken. Und trotzdem, Menschen sind wir alle und ist auch gut so, aber frei von Fehlern sind wir nicht. Was wir machen können, dass man natürlich, du kannst es ja mit dem Autopiloten vergleichen. Wir sind im Cockpit und wir nutzen natürlich die Technik, aber die Frage an den Passagier, ist es dir denn lieb, dass da trotzdem Autopilot hin oder her dass da noch zwei bzw. drei Leute im Cockpit sitzen, die das beaufsichtigen. Und ich glaube, das Wohlbefinden ist immer höher, wenn es dann im Grunde dieser Mix ist. Also systematisches Vorgehen mit technischen Hilfsmitteln, so objektiv, wie es eben geht, replizierbar und trotzdem, dass man dann eben jemanden hat, der auch die Systeme beaufsichtigt und einfach Strategien, die es gibt, denn das ist auch evaluiert. Also Strategien gibt es ja wie Sand am Meer. Man muss halt immer die Strategien evaluieren, prüfen, auch gucken, passt es denn zum Kunden? Es gibt ja Strategien, die funktionieren, würden aber den einen oder anderen Kunden einfach total überfordern, weil es halt vielleicht dem Kunden zu viel abverlangt. Das ist dann so, dass man da natürlich auch den menschlichen Einfluss, den hat man. Und das wird auch so bleiben. Ansonsten könnte man das alles der Maschine übergeben und dann wäre man nur noch derjenige, der hier die Tür öffnet und den Kaffee serviert.
Ja, und das bringt uns, glaube ich, auch nochmal zu dem spannenden Punkt, der momentan, ich weiß nicht, auch ein Stück weit gehypt wird, das Thema Geldanlage und KI oder algorithmusgesteuerte Geldanlage. Und du hast es jetzt gerade wunderschön gesagt, ja, es spielen ja auch Gefühle mit, ja. Und wenn ich jetzt als Anleger hier einen Online-Fragebogen ausfülle, den dann eine KI durchleuchtet, dann kann die ja meine Gefühle gar nicht so deuten oder wahrnehmen. Also zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, wann das passieren wird, aber ich denke, der Faktor Mensch, und du hast es mit dem schönen Beispiel des Autopiloten und des Co-Piloten beschrieben, ich glaube, das ist ein unheimliches Pfund, das wir noch in die Waagschale legen können, was, glaube ich, das Thema Geldanlage dann noch runter macht. Ja, so diese Ängste, diese Bedenken, aber auch die Sehnsüchte der Menschen eben im Gespräch herauszuarbeiten, ich glaube, das ist immer noch unser größter Vorteil. Ja.
Das zum einen. Und ich bin da bei dir. Also wahrscheinlich werden wir alle nicht drum herum kommen, KI zu nutzen.
Ja.
Man sollte sich der aber nicht ausliefern. Und ein ganz aktuelles Beispiel, das ist aus dieser Woche.
Ja.
Wir gehen zwar systematisch vor und selektieren natürlich auch Wertpapiere dann eben datengetrieben, objektivierbar. Ja. Und machen wir nachher trotzdem diese Plausibilitätsprüfung. Das heißt, wir prüfen das dann, passen die Daten zusammen? Gibt es irgendwo Denkfehler? Ist ja, gerade wenn es datengetrieben ist, ist es ja oft eine Rückschau, die man da vornimmt. Dann ging es bei einem Unternehmen nämlich um das Produkt. Ja, ist es denn, ist der neue Markt schon eigentlich bearbeitet worden? Der neue Ländermarkt? Dann haben wir ChatGPT befragt. Und das ist so spannend, weil wenn die Recherche erstmal beschwerlich ist, dann fragt man die KI und es kamen Antworten. Ja. Auf drei verschiedene Arten gefragt. Die Antwort war eindeutig ja. Und dann, ich habe beim Unternehmen nochmal nachgefragt, beim Unternehmen selber. Und da denke ich, die sollten es final noch am besten wissen.
Ja.
Die haben das verneint. Also da muss ich sagen, da ist dann die, zum Beispiel bei einer Produktinnovation, dass der neue Ländermarkt dann schon bereits aufgerollt wurde, dass das Produkt dort verfügbar ist.
Ja.
Das Unternehmen hat es verneint. Das fand ich ganz spannend, dass man sich eben der KI nicht ausliefern sollte. Und das ist eben genau die Funktion. Also da gibt es ein Signal, auch meinetwegen von der KI oder einfacher gesagt vom Computer. Ja, also KI, wie man das dann definiert und ob nicht heute vielleicht auch oft KI irgendwo draufsteht, was den Namen noch gar nicht so verdient, sagen wir dahingestellt. Aber es ist halt wichtig, dass man auf Plausibilität prüft und dass da jemand ist, der auch mit einem kritischen Geist nicht alles so hinnimmt, sondern überlegt, ne, es geht hier um etwas, da möchte ich das hinterfragen. Und wenn Zweifel sind, es gibt einen von einem bekannten Investor den Spruch, wenn es Zweifel gibt und du kannst sie nicht direkt ausräumen, lass es bleiben. Lass es einfach bleiben.
Ja. Ist eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort, David, ja, weil das kann man ja im Prinzip ins ganze Leben mitnehmen, ja, also wenn es Zweifel gibt, dann lass es einfach bleiben, ist vielleicht für viele eine gute Entscheidungsgrundlage für zukünftige Entscheidungen. Also absolut, ja. Vielen Dank für das Gespräch, David. Also falls jetzt jemand Lust bekommen hat, tatsächlich, du hast es ja schon angeboten, einen Espresso mit dir zu trinken oder eine Runde, wie heißt es, Quickschach zu spielen bei dir, bei euch, ja. Wie kann man denn Kontakt zu dir aufnehmen? Wo kann man dich erreichen?
Ja, man kann zum einen natürlich, das ist der einfachste Weg, über die Seite www.albrecht.com. Albrecht immer ohne das T, das ist der Klassiker, dass man dann sonst ganz woanders landet. Also albrecht.com kann man den Kontakt aufnehmen. Man kann auch, wie gesagt, wir sitzen in Köln direkt in der Innenstadt. Man kann auch, wir haben noch auch für den Boutiquenfonds Top Global Brands haben wir auch eine eigene Internetseite, top-global-brands.de. Kann man auch über die Seite gehen und ja, einfach sich melden, vorbeikommen. Es gibt neben dem Espresso natürlich auch inhaltlich was zu berichten und vielleicht ist das rübergekommen. Es ist die Vorgehensweise ist solide, integer, frei von Interessenkonflikten und der Performance schadet es auch nicht. Also man muss jetzt gar nicht mal große Einbußen hinnehmen. Von daher ist es vielleicht ein Gesamtpaket, was dann doch ganz, ganz interessant ist und sowohl für Kunden als übrigens auch am Rande für die potenziellen Kollegen, die irgendwann aus dem Hamsterrad raus möchten. Das
Sehr
ist
gut.
hier wirklich ein angenehmes Arbeiten,
Ja.
ohne Interessenkonflikte, eben der gefühlt der bezahlte Urlaub.
Das ist aber schön, ja. Und ich denke, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben es jetzt gesehen. Der David Bienbeck ist ein Mann, mit dem kann man reden. Er ist nahbar, er ist nicht irgendwo weggesperrt und hirnt nur über, also du hast zumindest drei Bildschirme, aber man kann ihm auch in die Augen schauen und normal mit ihm reden. Und deswegen vielen Dank für das tolle Gespräch, David. Wenn ich das nächste Mal in Köln bin, komme ich auf jeden Fall vorbei auf einen Espresso. Das lasse ich mir nicht nehmen. Und ja, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
Ich danke dir, Stefan. Bis bald.
Danke, dass du bei Abseits des Mainstreams der Boutiquen-Podcast dabei warst. Wir hoffen, du hast spannende Einblicke in die Welt der Fondboutiquen gewonnen und konntest dich inspirieren lassen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere uns und verpasse keine der kommenden Folgen. Neue Episoden erscheinen alle 2 Wochen. Bitte beachte, dieser Podcast dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Inhalte spiegeln die Meinungen der jeweiligen Gesprächspartner wider. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte wird nicht übernommen. Bei Anlageentscheidungen konsultiere bitte einen professionellen Finanzberater. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleib abseits des Mainstreams.